Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir zu Gast jemand, ja, aus im weitesten Sinne dem Handwerk, nämlich René Rodig, auch bekannt als Mr. Licht. Er ist nicht nur Fachmann für Beleuchtung, sondern ist vor allem auch ein Beispiel dafür, wie man mit Videoinhalten gezielt Sichtbarkeit und Vertrauen aufbaut. Seine kurzen, klar strukturierten Videos auf Instagram und vor allem LinkedIn machen komplexe Themen verständlich und schaffen Nähe zu seiner Zielgruppe. Was ihn auszeichnet, er nutzt Video nicht als Marketingspielerei, sondern als echten Vertriebskanal, um Kunden zu erreichen und seine Expertise klar zu positionieren. Wir sprechen heute natürlich über das Thema Video, wie man mit Video Sichtbarkeit erzeugt als Experte. Auch ein bisschen natürlich über das Thema Corporate Influencing, denn da ist er für seinen Arbeitgeber auch tätig. Und warum es sich lohnt, regelmäßig Präsenz zu zeigen, um als Anbieter und Experte wahrgenommen und angefragt zu werden. René, grüß dich.
Vielen Dank, hallo. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ja, gerne. Das Spannende ist ja, wir haben uns vor, ich glaube, zwei Monaten knapp kennengelernt, als wir in Hannover bei der Firma Hero Software waren, mit denen wir ja seit ich glaube, Mai ist es, ihre Videocasts mit unserem Pop-Up-Studio produzieren. Und genau. Fand ich direkt spannend. Also erstmal dich und deine Frau als Menschen einfach sympathisch. Und so die Art, was du erzählt hast, dachte ich, Mensch, da kannst du bestimmt auch ein paar interessante Dinge bei mir im Podcast erzählen.
Ja, das ist schön, dass wir den Eindruck erweckt haben. Danke.
Ja, gerne. Bevor wir jetzt ins Thema reingehen, ich habe da so eine Tradition, kann man es fast schon nennen, nach, ich glaube, 2 Jahren, dass ich drei Einstiegsfragen stelle, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, um dich als Mensch ein bisschen zu beleuchten. Damit okay. Möchte ich dich jetzt hier gerne überrumpeln.
Na, los geht's.
Jetzt weiß ich ja von euren Erzählungen, deine Frau und du, ihr habt ja schon echt wahnsinnig viel gemacht, beruflich, unternehmerisch, sehr spannend. Und das hat mir auch ehrlich gesagt imponiert, weil so Machertypen finde ich total genial. Aber ich bin mir sicher, wenn du eines Tages, jetzt mal gehen wir ganz philosophisch rein, auf dem Sterbebette liegen, zurück auf dein Leben blickst, gibt's bestimmt irgendwas, wo du sagst, das konntest du jetzt noch nicht, aber das hast du zum Glück bis dahin gelernt. Welche Fähigkeit, welche Sache möchtest du unbedingt noch in deinem Leben lernen, die du jetzt noch nicht beherrschst oder noch nicht zur Gänze?
Gelassenheit würde ich mir wünschen. Also ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber ich glaube, ich bin, ja, ich möchte zu schnell zu viel. Und deswegen würde ich Gelassenheit sagen. Gelassenheit würde ich gerne lernen. Auch sowas im täglichen Doing ist, was wie, wenn es um die Kids geht, wenn es um die Familie geht, da einfach mal ein bisschen gelassener rangehen und sagen, okay, es ist, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht ändern. Machen wir das Beste draus. Da habe ich immer ein bisschen ein Problem damit, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen aufgeregt und wo meine Frau mich dann immer gut erdet. Und ja, und somit passen wir da wahrscheinlich auch sehr, sehr gut zusammen.
Mit Sicherheit, so habe ich euch auf jeden Fall erlebt. Und letzten Endes ist es ja auch die innere Angetriebenheit, / Unruhe, die das Gefühl gibt, dass du nicht gelassen bist, die aber dafür gesorgt hast, dass du so viel gemacht hast und so viel machst, wie du machst. Also ja. Ich würde es nicht als nur negativ sehen, aber ich kann das nachvollziehen, mir geht es genauso. Ja, aber das mal in den Kopf abstellen und mal zur Ruhe kommen.
Genau. Und nicht wirklich wieder schauen, Mensch, wie mache ich morgen, wie erreiche ich morgen am besten meine Kunden, was kann ich morgen wieder bewegen oder ja, oder auch dann auch in der Familie, wie bekomme ich meine Kids motiviert? So das ganze Thema.
Mhm. Bin ich absolut bei dir, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr schön. Kommen wir zum Punkt 2. Das ist natürlich eine Frage, wenn du sie gleich gehört hast, die könnte kritisch sein hinsichtlich Arbeitgeber, wenn die die Antwort hören. Ist aber gar nicht so gemeint. Das ist eine Wunschfrage. Stell dir vor, Geld spielt keine Rolle. Das kommt eine gute Fee und sagt, du hast einen Wunsch. Und zwar, du kannst dir deinen Arbeitsplatz sowohl physisch als auch inhaltlich so gestalten, wie du willst. Also Geld spielt keine Rolle. Alles ist möglich. Zumindest, was in unserer Welt möglich ist. Wo würdest du arbeiten wollen? Also räumlich. Und was würdest du am allerliebsten machen? Also, was wäre deine größte Freude, wofür dich jemand bezahlen könnte?
Oh, Entschuldigung, jetzt ist gerade meine Pelletheizung angegangen. Deswegen ist vielleicht ein Hintergrund.
Das ist real life.
Also mein Job macht mir schon sehr viel Spaß. Also ich mag es, mit Menschen zusammenarbeiten, und ich mag es auch, Menschen zu motivieren und zu begeistern. Wenn ich mir jetzt den Ort aussuchen könnte, würde mein Büro irgendwo am Wasser sein. Mhm. Explizit an der Ostsee. Das wäre, glaube ich, so ein Haus an der Ostsee, wäre so mein Ding, beziehungsweise unser Ding, wo wir sagen können, jupp, da könnte ich dann auch meinen Alterssitz dort verbringen.
Es gibt Schlimmeres, also ja. Definitiv, als ein Haus am Meer.
Also jobtechnisch bin ich da ganz fein, das macht mir Spaß. Der technische Aspekt wie auch der menschliche Aspekt, und von daher könnte ich mir jetzt nichts vorstellen, wo ich sage, gut, jetzt könnte ich irgendwo anders hin. Ich bin ja gelernter Elektroinstallateur, also das heißt, ich bin ja vom Handwerk übers Studium zur Elektrotechnik dann in den Vertrieb gekommen, war aber auch zwischendrin selbstständig mit mehreren Businesses. Und ja, und da bin ich jetzt gelandet. Ich sage zu meinen Kindern immer, wenn ich jetzt nochmal eine Lehre machen würde, würde ich, glaube ich, Tischler machen. So Tischler ist so ein Ding, wo ich sage, ich baue eine Woche an einem Tisch und dann habe ich einen Tisch. Bei uns ist es halt jetzt so im Projektgeschäft, ja, wir sind am Projekt dran, wir entwickeln das. In 2 Jahren wird es umgesetzt, aber dann sehe ich es nicht.
Oh.
Na, also das ist so, manchmal kann man es greifen, manchmal kommt man dann auch in die Projekte rein und man sieht, Mensch, das haben wir entwickelt und das haben wir geplant und das funktioniert auch super und so soll es auch sein und der Kunde ist zufrieden. Aber so einen Tisch herzustellen, ist schon cool.
Mhm. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich als Teenager eigentlich auch Tischler werden wollte.
Das habe ich schon gehört. Frank ja auch. Frank ja. Hanser wollte ja auch Tischler werden.
Ach so, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, witzig. Ja, ja. Nee,
das hat er bei deinem Podcast gesagt. Also, Frank hätte auch die Tischlerlehre.
Stimmt.
Ja.
Ja, genau, siehst du da, ja.
Die treuen Hörer.
Oh Gott, genau, ich war die letzten Wochen so schlimm. Wir waren gestern, gerade mal ein kleiner Einschub, wir sind ja im Podcast, waren gestern beim Kunden, wo wir schon einen Workshop hatten, wo wir jetzt in die Studioplanung gehen. Und wir kommen in den Raum rein, wo das Studio sein soll. Steht jemand, ein Herr, ich sag so, ja, hier, Florian Gübster. Wir kennen uns schon. Ich so, oh. Und meine Frau so, hey, ja, ist mir eben auch passiert. Ach, du bist es. Oh, sorry. Weißt du, wir haben einen Tag lang mit dem Workshop gemacht vor 5 Monaten, aber wir sind gerade so viel unterwegs. Ich treffe im Schnitt 40 neue Leute jede Woche.
Das stimmt. Bei mir ist es so immer das Thema, wenn ich auf LinkedIn mich vernetze und damit schon in Austausch bin und man dann aus irgendeinem Grund im Real Life bei irgendeinem Netzwerktreffen zusammenkommt, und die kommen auf einen zu. Man grüßt dann jetzt ganz automatisch und geht einfach davon aus, dass sie einen kennen. Also von daher, ja. Einfach lächeln und nicken, ne?
Winken und lächeln, Jungs. Ja, winken und lächeln. War doch bei Madagaskar, ne?
Genau.
Nee, also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist echt bei der Menge, boah.
Richtig.
Ich hatte ein tolles Erlebnis vor 2 Wochen. Da waren wir in Fürstenfeldbruck auf der Evalanche, Wiesen von der Firma Evalanche, hier Marketing Automation. Und ich stand an der Kaffeemaschine am ersten Tag, die ersten Sessions fingen gerade an, ziehe mir einen Kaffee, auf einmal von der Seite höre ich eine Stimme. Na, das ist ja mal spannend, den Menschen zur Stimme kennenzulernen. Ich drehe mich um, wie bitte? Naja, ich höre seit 2 Jahren deinen Podcast. Ach, ist ja witzig. Nee, letzte Woche hatten wir einen Termin bei seiner Firma. So schnell geht's.
Richtig. Nein, das ist doch cool. Aber so kann ja, so funktioniert's ja auch nur. Anders nicht. Das ist, ja.
Definitiv. Dann lass uns mal die dritte Frage machen. Ich sehe schon, wir haben viele Gesprächsthemen, spannende Sachen. Wir haben ja auch witzigerweise eine Überschneidung, was, sag ich mal, euren Wohnort betrifft. Das können wir auch gleich mal auflösen. Machen wir die dritte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen? Und was hättet ihr miteinander besprochen oder würdet ihr miteinander besprechen?
Ich würde gern der Maya Göbel mal persönlich begegnen und einfach in die Diskussion gehen. Ich finde die sensationell mit ihren Ansätzen und mit ihren Lösungsvorschlägen und ihren Blick von oben drauf auf die Gesellschaft, auf die, ja, auf das ganze System, um da jetzt nicht politisch zu werden. Das wäre,
okay.
Also da,
alles gut.
Mit, also das bin ich mir mit meiner Frau auch einig, mit ihr würden wir gern mal einen Abend in der Kneipe verbringen. Ja.
Also ich alles dann legitim,
alkoholfrei und meine Frau darf dann den Wein trinken.
Das ist auch eine gute Aufteilung für deine Frau.
Ja, ne, wie man es nimmt.
Ja, das stimmt auch wieder, definitiv. Ja, spannend. Wie ich schon angekündigt habe, wir haben festgestellt, als wir uns kennengelernt haben, dass wir, ihr wohnt in Zeulenroda oder im Nachbarort?
Also Zeulenroda-Triebes, Großraum Zeulenroda-Triebes ist das.
Und okay.
Ein kleines Dorf.
Ich sage jetzt mal ganz fies.
Ja.
Genau, ich glaube, kein Mensch, der nicht schon mal irgendwo in der Gegend war, kennt Zeulenroda. Oder? Das, also es ist eine tolle Gegend, aber es ist jetzt nicht.
Das kannst du tatsächlich nicht sagen, wenn man so durch die Republik fährt, dann ist das gerade in den neuen Bundesländern, ist das Zeulenroder Meer schon recht bekannt.
Ja.
Also.
Das stimmt, ja. Mhm. Aus der Sicht habe ich es nämlich gar nicht betrachtet. Also ich sage mal, bei uns in den alten Bundesländern kennt man es halt nicht so.
Mhm,
das Spannende ist, wir waren vor vielen, vielen Jahren damals mit einem Unternehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, da im ortsansässigen Bio- und Sporthotel, wie das heißt.
Genau, Bio-See-Hotel.
Schönes Hotel.
Ja.
Genau. Und dann erzählte mir einer, ich weiß nicht, ob das Blödsinn ist, das war früher irgendwie ein Stasi-Kader-Hotel oder SED-Kader-Hotel oder sowas, ne?
Also es war das FDGB-Heim, so wie man es genannt hat. Das war das beste Haus am Platz, logischerweise, aber war jetzt nicht unbedingt für die Partei nur zugänglich,
Elite.
Sondern auch für normale Gäste, ja.
Okay, dann ist das wahrscheinlich die Story, die man da drum ein bisschen, damit es ein bisschen moderner und ein bisschen geheimnisvoll.
Richtig.
Ja, für uns blöde Wessis passt es ja auch, ist ja alles Stasi und
aber
so.
Aber wir hatten ja nichts.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, wir hatten ja nichts nach dem Krieg, ne?
Ja.
Meine Oma kam aus Lugau im Erzgebirge.
Mhm,
ja. Die ist aber als junge Frau nach Berlin gezogen und ich glaube, boah, da war die 20 oder 19 und seitdem hat sie in Berlin gewohnt.
Ja.
Ja. Spannend. Dann lass uns mal über LinkedIn und Sichtbarkeit reden. Erzähl mal, wie das überhaupt bei dir lief, wie du zu Mr. Licht geworden bist. Finde ich ja schon sehr cool, weil der Name ist ja unheimlich einprägsam und ich hätte jetzt gedacht, das hätte sich schon irgendeine Firma vor Jahren oder irgendein noch bekannterer Influencer gesichert, aber da hast du ja richtig Glück gehabt. Wie bist du dazu gekommen?
Also zu LinkedIn bin ich gekommen in der Corona-Zeit. Da war ich ja auch schon im Vertrieb und da hatte ich das Problem, dass ich ja meine Zielgruppe, die Planer und Architekten, nicht besuchen konnte, nicht besuchen durfte. Es war alles sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass meine Frau ja aus dem Marketing kommt und auch im B2B unterwegs ist, aber auch für einen Industriehersteller, hat sie gesagt, na Mensch, komm, da machen wir was mit LinkedIn. Bisher nur eine Visitenkarte drauf gehabt, also nicht weiter gepflegt. Und dann ging das los, dann hat sich das so entwickelt. Dann haben wir uns eingelesen und Workshops mitgemacht und so weiter und so fort. Und dann hat sich der Kanal so langsam aufgebaut. Und das Mr. Licht, seit vielleicht 3 Jahren haben wir das etabliert. Und das war wieder so ein Brainstorming-Ding, weil dann irgendjemand gesagt hat, Mensch, ihr braucht einen Hashtag, der nur für euch passt und der, wo ja noch die Hashtags relevant waren bei LinkedIn. Und dann ist uns das so, irgendjemand ist es eingefallen, wir haben es ausgebaut und dann haben wir das etabliert und daraus mehr oder weniger, ja, die Personal Brand entwickelt. Und das funktioniert gut. Also meine Zielgruppe erreiche ich damit sehr gut und die stillen Mitleser sind doch enorm. wie man dann so aus dem Austausch oder bei richtigen Treffen oder bei Messen oder so mitbekommt, dass dann schon echt viele stille Mitleser sind, die sich ja leider nicht dazu bekennen und dann doch mal teilen oder speichern oder sonst was. Aber trotz alledem merkt man, es macht Sinn, was man macht, und man erreicht damit seine Leute.
Also gerade bei den stillen Mitlesern, ich habe das häufig, wir sind ja Teil des ja ehemals Corporate Influencer Forums, mittlerweile The Community Conference. Da sind ja sehr viele oder überwiegend Corporate Influencer drin und auch viele, die bei LinkedIn halt wirklich fit sind, wie Britta Behrens zum Beispiel. Und ich habe dir auch öfters mal gefragt, warum ist das so? Warum lesen so viele Leute still mit? Und da dachte ich mir, fragst du mal, jetzt hast du ja den Kontakt zu den ganzen Experten, die auch die ganzen LinkedIn-Analysen und Inside-Infos zum Teil haben. Und ein ganz interessanter Aspekt, den ich eigentlich bis auf anderthalb Jahre Ausrutscher mein Leben lang immer selbstständig war, gar nicht nachvollziehen konnten. Viele trauen sich das nicht, schon gar nicht in Führungspositionen, irgendwas zu kommentieren, zu reposten oder sonst was, weil es sie angreifbar machen könnte. Das ist ja auch genau eins der zentralen Themen beim Corporate Influencing. Werde ich sichtbar? Werde ich angreifbar? Zeige ich Rückgrat? Werde ich aber interessant? Aber das ist, also auch gerade viele Entscheider sind ja stille Leser, ne? Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, stimmt, ja. Abteilungsleiter. Und da ist häufig wirklich die Sorge, wenn ich jetzt da Partei ergreife oder einfach Position beziehe, dann macht es mich angreifbar. Hast du das auch schon mal so?
Also ja, also das Angreifbare würde ich jetzt, also ich weiß nicht, aber ich glaube, die Hemmung, dort zu der Person zu stehen oder der Person öffentlich zu folgen, ist, glaube ich, ja, so eine Blockade. Weil oftmals sind es ja auch Wettbewerber, die schauen und sagen eigentlich, wenn man so hinter die Wand hört, Mensch, das ist total cool, was du machst. Ich würde das auch gerne machen, aber ich kann es nicht. Und dass die dann natürlich dich vielleicht noch pushen, davor haben die, glaube ich, Respekt oder Angst oder wie auch immer man das nennen möchte. Also, aber im Gespräch, im persönlichen Gespräch kommt das immer mal raus, wo man sagt, Mensch, ach, das Video, was du gemacht hast, das war echt cool. Ich nehme das sogar, um das meinen Kunden zu erklären. Also, das ist doch cool. Weil ich versuche meine Erklärvideos versuche ich immer ein bisschen neutral zu gestalten. Also nicht unbedingt herstellerspezifisch, sondern wirklich nur die Fakten und die, ja, darum, wo es geht. Und da ist man eigentlich ziemlich frei dann, und es kann jeder weiterverwenden. Und das ist eigentlich so das, was ich dahingehend bezwecken möchte.
Ja, das Spannende ist ja sowieso, dass du so viel Video auf LinkedIn machst. Du bist ja auch bei Instagram, aber LinkedIn ist, habe ich ja gesehen, haben wir auch eben drüber gesprochen, die deutlich wichtigere Plattform, weil nachdem LinkedIn ja letztes Jahr so einen unheimlichen Boom mit Videos hatte und das wahnsinnig gepusht hat, meines Erachtens auch völlig übertrieben. Mhm. Und dann ist nämlich genau das passiert, was viele schon befürchtet haben. Eine TikTokerisierung oder Instagramisierung LinkedIns, und danach ist es komplett abgestürzt und der Feed ist ja weg und Videos an sich sind, naja, also ich meine, die Reichweite ist ja eh für die Katz mittlerweile. Wenn ich überlege, ich habe jetzt vielleicht ein Zehntel, und ich bin nicht der Einzige, ein Zehntel von der Reichweite wie früher. Wie sind deine Erfahrungen mit Video? Weil das ist ja dein Schwerpunkt, weil du ja da auch am besten die erklärungsbedürftigen Themen einfach unterbringen kannst. Naja, funktioniert das trotzdem oder frustriert es eher, sag ich mal?
Nein. Also mir hat mal jemand gesagt, der stetige Tropfen höhlt den Stein. Und es ist natürlich nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt hier ein Video und das geht durch die Decke. Es ist natürlich auch, ich spreche ja auch eine nicht große Community damit an. Also ich versuche ja wirklich die Architekten, die sich vielleicht nicht so mit Licht auskennen, irgendwo zu bewegen, Mensch, hier passt auf, das ist Entblendung, darauf müsst ihr achten, oder den Elektroplaner oder den Installateur, der sich vielleicht links und rechts mit was anderem auskennt, aber halt nicht im Licht, um die dorthin zu bewegen, schaut euch die Videos an, ich erkläre euch, was die Daten auf dem Datenblatt bedeuten. Von daher ist meine Community jetzt auch nicht so groß. Aber ich lade sie ja auf YouTube, auf Instagram und auf LinkedIn hoch, und so die Mischung denke ich, macht es dann auch schon. Und man bekommt ja aus der Community auch das Feedback, dass es was bringt. Und ob da jetzt 10 Likes sind oder 20, ich hatte auch schon mal auf YouTube einen Ausbrecher mit 5000 Views. Aber das ist jetzt nicht die Kennung, die ich jetzt in die Waagschale lege, um zu analysieren, mache ich das jetzt weiter oder nicht. Ich mache es weiter. Ich versuche eigentlich monatlich immer so ein Tutorial-Video zu machen. Zwischendurch mal noch ein paar andere Sachen. Aber ja, so ist die Linie, die wir jetzt erstmal verfolgen.
Ja, aber gut, letzten Endes, du hast für dich deinen Mehrwert, deine Erfolge daraus ziehen können. Und ich finde das insofern total spannend, was du sagst, weil ich höre immer wieder, gerade wenn es um Präsenz in Social Media geht von Unternehmen, also von Mitarbeitern oder auch Marketingleitern, mit denen sprechen, naja, wir müssen da jetzt jeden Tag tonnenweise Content raushauen, damit wir halt auch irgendwie die, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Views kriegen. Die meisten sind noch so total versessen drauf, obwohl jetzt Social Media jetzt gar nicht so das Hauptthema auch gerade bei, also zumindest so YouTube und Instagram für Corporate Influencing oder Markenbotschafter sind, denke ich, ist LinkedIn viel, viel spannender. Aber die meisten sind im ersten Moment, wenn du darüber sprichst, überhaupt über Videokommunikation, immer noch so versessen auf das Bild oder so verhaftet an dem Bild, du musst bei YouTube oder bei Instagram irgendwie 500.000 Views kriegen, damit es überhaupt wirkt. Aber das ist ja Blödsinn. Das ist genauso wie beim Podcast. Das ist eine schöne Analogie dazu. Das habe ich so erlebt. Mein Podcast ist jetzt über 3 Jahre alt. Ich vergesse es immer. Ich glaube, doch 3,5 Jahre so rum. Natürlich ist im ersten Jahr nichts gelaufen. Als ich im ersten Jahr die ersten Interviews geführt habe, da habe ich vielleicht, keine Ahnung, 50 Downloads gehabt. Ich hatte vielleicht 100 Abonnenten. Mittlerweile sind es um die 600 Abonnenten. Deutlich höhere Downloads, also schwankt auch immer. Aber auch das ist mir völlig egal, weil ich einfach ganz klar, das, was ich eben erzählt hatte, war eine von vielen Situationen, die ich dieses Jahr hatte, wegen meines Podcasts, also dich angesprochen wurde. Und ich habe nachweislich letztes Jahr über 100.000 Euro Umsatz gemacht wegen des Podcasts, weil es zwei große Projekte waren, die dadurch zustande kamen. Also es zählt gar nicht die Masse, sondern die Klasse. Und das ist bei dir genau das Gleiche.
So ist das. Nein, das muss man auch ganz klar sehen. Wir hatten vorher das, die Motivation, wirklich wöchentlich dort ein Video zu machen, das ist aber neben der Arbeitszeit ja echt heftig. Also gerade mit Schneiden und Nachvertonen vielleicht und das nebenbei zu machen, weil man macht es ja nebenbei. Das ist ja kein Bestandteil des Jobs, sondern es ist für mich zwar ein Werkzeug, aber ich, ja, sowohl bei der alten Firma, wo ich gearbeitet habe, als auch bei der neuen Firma, wo ich jetzt arbeite, ist das mit den Markenbotschaftern noch nicht richtig angekommen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil wenn ich dann meine Frau sehe, die dann sagt, Mensch, ich probiere das jetzt mit dir aus, weil meine Vertriebsmitarbeiter, die haben keinen Bock drauf oder die können sich nicht damit identifizieren. Andere Firmen würden da wirklich die Finger danach lecken, so einen Typ zu haben, der die Sichtbarkeit der Firma nach vorne trägt. Und das in seiner Freizeit oder in seinem Hobby. Da ist jetzt einfach mal so. Definitiv. Das ist immer ein bisschen schade,
also,
ja.
Also ich krieg's ja auch regelmäßig mit bei unseren Treffen und ich habe ja, wie gesagt, mit vielen Markenbotschaftern zu tun in unserem Netzwerk. Und auch gerade die solche Corporate Influencer oder Markenbotschafter-Programme in Unternehmen halt umsetzen mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, sagen auch, es ist immer noch in Deutschland echt ein zäher Kampf, Unternehmen dazu zu bewegen. Und es ist, ich kenn's genauso bei meinem Thema. Da sitzt du in einem Raum, ich hatte das letzte Woche mit 12 Entscheidern aus der gleichen Branche, alle mit ähnlichen Positionen, Geschäftsführer, Vertriebsleiter. Alle erzählen im Prinzip das Gleiche, was ihre Herausforderungen sind. Ne, Aufträge gehen zurück und, gerade in der Industrie. Und dann präsentierst du allen das gleiche Thema. Alle sind begeistert und sagen, wow, haben wir noch nie gewusst, dass wir mit Video und Videobotschaften, Produktvorführungen, also gerade Videobotschaften im Vertrieb sind der Knaller.
Okay. Ich habe es bisher nur mit Sprachnachrichten probiert. Aber ich habe letztlich oder gestern hast du was veröffentlicht, wo du gesagt hast, du hast dir eine Videobotschaft geschickt. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ja, warum eigentlich nicht? Klar, man hat dann gleich das Gesicht
dazu. Ja, da kannst du deinen ganzen Charme ausspielen.
Richtig,
ja. Da bist du als Mensch noch noch viel mehr im Vordergrund. Mhm. Also gerade du, der ja schon durch Video sichtbar ist, das bringt einen riesen Vorteil. Und genau, das ist die gleiche Gruppe gewesen, wo ich auch da die Videobotschaften mal an alle Teilnehmer dann geschickt habe im Nachgang. Dann gibt's halt welche, die, wie der Fall, den ich gestern geschildert hatte, der eine Teilnehmer hat mich gestern angeschrieben. Ich habe fast zeitgleich die Videobotschaft aufgenommen. Das war wirklich völlig verrückt. Ihm geschickt. Es kam, ich habe die Mail abgeschickt mit dem Link zur Videobotschaft. Innerhalb von 4 oder 5 Minuten kam auf Loom schon ein Kommentar. Super, prima, klasse, finde ich toll, Florian. 5 Minuten später kam eine Mail mit einer Terminbuchung für morgen. Das sind die einen. Der hat genau den gleichen Pain wie die anderen auch. Und dann gibt's andere, ja, ich weiß, die ist schon toll, ist super, aber wie kriege ich jetzt meine Vertriebsmitarbeiter motiviert, da sich vor die Kamera zu... Also, die,
na gut, ich meine,
vorsichtig.
Ja, also zwingen kann man natürlich keinen, wie man auch in den Markenbotschafterprogramm sieht, dann kann man ja auch, wie es andere machen, dort einen Bewerbungsprozess machen, wer hat Bock dazu, wer hat Lust dazu, weil eins ist sicher, Lust brauchst du und du musst Spaß dran haben, ansonsten geht es echt in die Hose. Ja, dort halbherzig. Und du triffst,
das haben wir ja.
Sorry?
Macht keinen Sinn, nee. Nee, also was wir erlebt haben, du triffst dadurch auch so die berühmten Hidden Champions im Unternehmen, also die ungeschliffenen Diamanten.
Ja.
Das haben wir auch ein paar Mal erlebt, also Leute, die eigentlich keiner auf dem Schirm hatte, was so ein Thema betrifft. Und dann bist du im Workshop, wir machen jetzt ja keine spezielle Markenbotschafter-Workshop, aber Videokommunikation breit gefächert, da gehört das Thema, wenn sie es möchten, auch dazu. Und dann sind welche, die dann so ein kleines Studio-Setup dann immer dabei, die dann zum ersten Mal damit in Berührung kommen und feststellen, ey, das ist ja meins. Also wirklich so dann davor sitzen, so, ach, willkommen bei der Tagesschau und jetzt das Wetter, ach, das macht doch total Spaß, das will ich machen. Ne, und das ist so, also gerade von Unternehmensführungsseite habe ich es oft erlebt, dass zu sehr in Problemen gedacht wird oder man sich Sorgen macht über ungelegte Eier.
Ja.
Und jetzt gerade in den aktuellen Zeiten, schwierig.
Man muss auch mal ein bisschen Mut haben. Einfach mal ein bisschen Mut. Weil das ist, was soll denn passieren? Ne? Also, Marc, wie der Elchtest bei der A-Klasse, von damals, das war ja die beste Werbekampagne überhaupt. Also es wurde ja breit getreten und genauso sehe ich das halt auch. Dann machst du halt mal was und wenn es halt in die Hose geht, ja, was soll denn passieren? Es stirbt ja keiner. Also von daher kann man das ja einfach mal ausprobieren.
Ja, ja, aber davor haben so viele Leute Angst und gerade Unternehmen auch Angst, mal zu scheitern und Fehler zu machen und das öffentlich kundzutun. Das ist genauso, wie sich viele Unternehmen immer noch daran festhalten, dass sie ihre Außendarstellung, angefangen von der Webseite bis hin zum Imagefilm, auf Hochglanz poliert haben. Imagefilm ist für mich so das klassische Beispiel. Wie viele Unternehmen habe ich schon gefragt und habt ihr einen Imagefilm? Ja, warum habt ihr den? Ja, der Chef wollte den. Also ist wirklich eine häufige Antwort. Habt ihr da irgendwelche Zahlen, ob der was bringt? Nee, nicht wirklich. Naja, und dann guckst du ihn dir an. Hochglanz mit Schauspielern. Drohnenflüge sind ja seit ein paar Jahren hip. Aber auf der Website ist nicht mal ein Foto von den Mitarbeitern.
Richtig, ja. Ja. Da einfach mal die, auch gerade in der Industrie. Wir hatten, bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir einen, der hat, ich weiß nicht, der ist 45 Jahre lang. Der hat Reflektoren für Leuchten gepresst. Das war ein Urgestein. Der hat noch eine uralte Maschine gehabt. Dort mal ein Porträt von so einem Mitarbeiter zu machen und zu zeigen, Mensch, der ist immer noch hier. Das ist von Anfang an. Ja, die Vorschläge sind immer irgendwo an der Wand abgeprallt und ich finde das so schade. Und im Endeffekt, Menschen kaufen von Menschen. Ja. Das ist nun mal so. Und nicht von einem KI-generierten Mail oder von sonst irgendwas. Und deswegen die Menschen vorzustellen, ist doch das Einfachste, was es gibt.
Ja, und selbst wenn es nicht perfekt ist, also das verstehe ich auch nicht. Ich habe jetzt auch ganz häufig Fragen bei Netzwerktreffen oder auch Unternehmertreffen gehabt. Wie siehst du das denn mit KI-generierten Videos oder mit Avataren? Es gibt da keine Wahrheit, keine endgültige. Ich persönlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung und das Thema Videokommunikation mache ich jetzt, wenn man es streng nimmt, seit 2009, 2010 rum. Schwerpunkt Schulung, Lerninhalte, jetzt in den letzten Jahren halt auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich halte es für absolut schwachsinnig. Du kannst natürlich im First Level, das ist auch einer meiner Podcast-Gäste, der sich darauf spezialisiert hat, meinte das auch. First Level heißt, auf der Webseite hast du ein Chatbot mit Video. Das ist was ganz anderes. Aber wenn du wirklich das Unternehmen proaktiv repräsentieren willst, komm mir nicht mit Avataren. Ich will doch jetzt nicht irgendwas künstlich Generiertes kennenlernen und die Leute merken es. Die merken es immer noch.
Natürlich.
Ich will was Echtes mit Fehlern erleben. Das ist doch, der ist ja genauso wie ich oder die ist so wie ich. Und das macht ja auch Mut, ne, wenn es halt nicht perfekt ist.
Ja, ja, nein, da stimme ich auch komplett zu. Und das ist ja, das macht ja das macht einen ja nahbar.
Ja, das ist es definitiv.
Ja.
Was würdest du sagen bei LinkedIn? Du sagtest ja eben schon, Kontinuität ist wichtig. Wie ist so dein Vergleich? Nun ist LinkedIn natürlich dein Hauptkanal, aber du bespielst ja alle Plattformen gleichermaßen, hast du eben gesagt. Was würdest du sagen für dein Thema B2B, erklärungsbedürftige, in Anführungsstrichen, Produkte, also sehr, sehr spezifisch auf eine starke Zielgruppe? Wo läuft es am besten?
Ja, gut, da.
Also, oder wo?
Ja, also da sehe ich natürlich bei mir LinkedIn als Plattform Nummer eins. Wir haben ja, als wir angefangen haben mit den Erklärvideos, haben wir gesagt, na gut, so, jetzt haben wir das Video. Wollen wir das jetzt wirklich nur auf LinkedIn veröffentlichen oder auch woanders? Und dann haben wir gesagt, na gut, dann, wenn wir jetzt das einmal haben, dann nutzen wir das doch auch für YouTube und für Instagram. Somit sind die zwei Plattformen auch abgedeckt. Aber wir streuen natürlich dann, wir versuchen dann, also Instagram ist dann halt eher, wo das Veröffentlichungsdatum abends, also die Zeit ist dann abends eher, wo wir das veröffentlichen. Bei LinkedIn, meine Community ist meistens früh gut unterwegs, dann merkt man das dann schon, wo dann die Reaktionen herkommen. Ja, und YouTube nehme ich einfach nur als Verlinkungsplattform, muss ich sagen.
Ja. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich erstelle ja aus Podcasts immer so kurze Snippets in 9:16. Eine Sache, die ich jetzt festgestellt habe, das hat ein Kollege von mir gemacht. Normalerweise habe ich immer nur ein Snippet pro Podcast-Folge, der haut zwischen, ich glaube, 5 und 8 raus. Mhm. Das ist natürlich auch super, weil du einfach mehr Content und dadurch natürlich mehr Traffic hast. Was ich festgestellt habe, völlig verrückt, wenn ich jetzt so von unserem Podcast zum Beispiel das Video bei LinkedIn veröffentliche, um auf den Podcast aufmerksam zu machen, lass es mal 200 Impressions sein, die es mittlerweile bringt. Also wie gesagt, die Reichweite ist ziemlich im Keller bei LinkedIn. Das kriegen meine Shorts bei YouTube manchmal innerhalb von 2 Tagen. Also es ist nicht so, dass ich viel bei YouTube sonst mache, aber seitdem ich die Shorts hochlade, sind die Zugriffszahlen deutlich gestiegen. Vorher war es echt im kaum wahrnehmbaren Bereich. Deshalb, wie sieht es da bei dir aus? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also dadurch, dass es ja, also man hat ja analysiert, wo jetzt, wie jetzt die beste Zeit ist zu veröffentlichen. Und es kommt auch immer drauf an, wie die Interaktion drauf ist. Also ich würde es gleichstellen, was LinkedIn und YouTube ist. Also das, also ich könnte jetzt dort nicht differenzieren. Muss ich sagen. Instagram, ja, ich mache das halt, aber da sind jetzt keine großen Zugriffe drauf, außer aus meiner direkten Community. Aber dass ich jetzt daraus mehr Follower generiere, eher nicht. Da muss ich irgendwas, da muss ich dann schon irgendwas anderes Verrücktes machen zwischendrin oder mal kurz ein Projekt vorstellen oder irgendwie sowas. Aber bei den Videos ist das wirklich, man versucht schon locker und interessant und lustig zu gestalten. Ja, also kurzweilig, sagen wir es so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass da jetzt LinkedIn besser läuft wie YouTube.
Ja gut, für TikTok müsste es ja nochmal komplett anders produzieren.
Ja, das habe ich am Anfang gemacht. Das war mir dann aber echt, wo ich sage, nee, Britta Behrens sagt ja, sie konzentriert sich auf eine Plattform. Und da bin ich ja schon mit zwei Plattformen ganz gut dabei, also von daher. Aber es ist trotz alledem immer im Hinterkopf und man muss sagen, Mensch, hättest du jetzt nur mal ein Bild davon gemacht, das wäre doch eine gute Geschichte gewesen.
Ja, ich habe halt festgestellt, also ich bin jetzt nicht der große YouTube-Fan geworden, deswegen, weil ich auch da gar keine Community aufgebaut habe bisher. Ich habe nur festgestellt, dass einfach als Abfall, in Anführungsstrichen, Plattform als Zweitverwertung zu nehmen, kann je nach Videothema echt richtig viele Aufrufe bringen, aber keinen einzigen Follower. Das ist das ja. Verrückte. Ich habe unheimlich guten Traffic. Also, ja. Also für YouTube ist es ein Witz, aber für meinen Kanal echt gut. Aber keine Follower letzten Endes. Also von oft daher, LinkedIn auch, ist einfach.
Es ist ja auch manchmal interessant, wie lange bleiben denn schön ist da ja die Auswertung, ne? Wie lange bleiben sie kleben, wann klicken sie weg? Also das ist ja dann oftmals ist es ja bei mir auch so, die hören das Intro und sagen sich, okay, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Dann merkt man das dann schon. Mhm. Also das ist gut zu analysieren, muss ich sagen.
Definitiv, ja. Nochmal zu LinkedIn, weil wir ja drüber gesprochen hatten, dass ich will nicht behaupten, der allergrößte Teil, aber wahrscheinlich der überwiegende Teil der Unternehmen sich noch nicht mit dem Thema Sichtbarkeit, egal ob jetzt durch Text, Bild oder Video, bei LinkedIn anfreunden kann. Was sind so aus deiner Erfahrung, so aus deinem Weg und mit den Feedbacks und auch, sag ich mal, Höhen und Tiefen, die du hattest, drei Tipps, die du jetzt jemandem geben könntest, wolltest, würdest, der, sag ich mal, eine ähnliche Position im Unternehmen hat wie du, also eine hohe Expertise, Lust an dem Thema, aber sich noch gehemmt fühlt, damit zu starten, vielleicht auch, weil er das Gefühl hat, ich werde da von Unternehmensseite nicht unterstützt, also einfach mal anzufangen oder was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Tipps da zu dem Thema?
Also man muss erstmal den ersten Schritt machen. Ganz klar, einfach anfangen. Das ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Anfangen und gucken, wie es wirkt. Und bei uns war das ja auch ein Learning, wo wir gesagt haben, Mensch, wir haben das und das gemacht. Und sich auch nicht schämen. Das ist, du bist ein Mensch, du stehst vor der Kamera, du verhaspelst dich auch mal, du nuschelst, was auch immer. Dann ist das so. Und ich habe da wirklich, also das zum Video, da hat mich damals eigentlich inspiriert, eine, die für die BKK, für eine Krankenkasse gearbeitet hat. Mhm. Und die hat die elektronische Patientenakte erklärt. So jede Woche mal einen anderen Snippet. Die hatte einen Erklärdienstag. Und die hat mich da voll inspiriert. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist total cool, das machst du jetzt. Du machst jetzt auch solche Videos. Und im Licht gab es sowas noch nicht. Jetzt sind natürlich einige nachgezogen, die dann in der eigenen Bubble sind, die dann auch solche Erklärvideos machen. Aber da ist es auch wieder dranbleiben. Also nicht verzagen und wenn dann mal ein Video in die Hose geht, dann trotzdem Neues machen und immer wieder. Also einmal starten, dann zweiter Punkt durchhalten und dritter Punkt kreativ sein. Hören, was der Markt will. Hören, was man hat ja auch in seinen persönlichen Kontakten so Fragen, die immer wieder auftreten und die einfach behandeln. Und dann kann das eigentlich nur noch funktionieren. Und dann ist es ja auch noch, entweder man mag die Nase oder man mag die Nase nicht. Das ist ja auch so ein Thema.
Das ist das Wichtigste.
Ja, ja. Ja. Also authentisch bleiben.
Sowieso. Was würdest du denn sagen? Weil eine Sache, die hatten wir eben ja auch schon, die spukt bei mir noch im Kopf rum. Ich stelle mir jetzt vor, weil ich habe das in den anderthalb Jahren, wo ich angestellt war, da war mein damals schon sehr guter, mittlerweile seit 26 Jahren bester Freund, mein Chef. Er war nicht Geschäftsführer, aber er war zumindest Abteilungsleiter und wir hatten immer eine Menge Ideen. Also wir waren beide damals Singles und sind immer nach Feierabend im Sommer im Biergarten und hatten dann tolle Ideen. Also wirklich, das war nicht nur Blödsinn, es waren auch tolle Ideen dabei, was ein Unternehmen verändern könnte und auch neue Produkte. Und einer der Gründe, warum ich dann gekündigt habe, war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich laufe gegen eine Wand. Also es hieß immer, ja, bring neue Ideen ein und so, aber letzten Endes wurden die nie gehört. Das Verrückte war, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet aus der Musikelektronik-Richtung und ich war da, also ich hätte die Geräte nie entwickeln können, aber ich war der Einzige im Unternehmen, zumindest von der festen Crew, der mit einem entsprechenden Studium-Background auch wirklich über die Anwendung Bescheid wusste und da auch Leute aus der Studioszene kannte. Das hat mich irgendwann so frustriert, dass ich, wie gesagt, gekündigt habe. Hast du eine Idee oder einen Tipp, was, wenn jemand wie ich Lust hat, sowas zu machen? Ich kann ja nicht als Angestellter einfach hingehen und jetzt zu dem Thema, was mein Arbeitgeber ja auch bespielt, mich als Markenbotschafter aufbauen, auch wenn ich ihn nicht nenne. Also, ne?
Warum
das kann ja zu Ja, ich habe schon erlebt, dass es zu Spannung geführt hat, dass manche Unternehmen sich da auf den Schlips getreten fühlen. Aber es ist ja eine Frage der Überzeugung. Ist also ja am besten, wenn du den Arbeitgeber auch im Rücken hast, ne?
Das ist natürlich das Allerbeste. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden, sowohl mein alter Arbeitgeber, der hat das toleriert und der fand es auch gut, aber man hat dann gesagt, Mensch, lass uns doch mal was machen und Mensch, wieso, also man ist immer in die Diskussion gegangen, warum wird das nicht weiterentwickelt? Und das, ja, kein Budget, kein das, kein Personal, waren dann immer die Ausreden, wo ich sage, na gut, dann mache ich das halt für mich. Dann mache ich es halt für mich. Und hab dann markenneutral meine Videos gemacht. Das musste ich dann halt in der Freizeit machen. Das ist dann halt die Extrameile, die ich gehe. Aber natürlich auch Projekte vorgestellt, die ich bearbeitet habe. Ja, ich muss sagen, das mache ich jetzt. Also ich bin jetzt 7, 8 Wochen, Status jetzt, bei den neuen Unternehmen. Das mache ich jetzt auch so, in der Hoffnung, dass man das irgendwann mal positiv sieht und das vielleicht ausbaut. Weil ich meine, prinzipiell haben sie mich so eingekauft. Also sie wussten, was ich mache. Sie wussten, wie ich es mache. Und sie wussten auch, wann ich es mache. Und da muss ja schon die Akzeptanz da sein. Also die haben mich ja so kennengelernt und eingestellt. Aber ich würde mir mehr wünschen. Also meine Frau, wieder das Thema meine Frau im Marketing, hätte gesagt, wenn der Mr. Licht bei mir in der Firma anfängt, dann hätte ich doch was richtig Geiles gemacht. Ich hätte dort, wir haben jetzt Mr. Licht bei uns im Team. Auf der Vertriebstagung wird gesagt, ja, jetzt fragen wir mal unsere Prominenz, was sie von der Vertriebstagung halten, wurde ich angesprochen. Ja, aber warum nutzt man denn das nicht? Warum nutzt man die Reichweite von einer einzelnen Person nicht, um zu sagen, hey, wir als Leuchtenhersteller haben jetzt einen Mr. Licht im Team. Freut euch drauf, er bedient das Gebiet, bla bla bla, und ist dort und dort zu finden und Kurzporträt und hopsasa, tralala. Ich weiß es nicht.
Ich bin sprachlos, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Das Einzige, was mir so einfällt, ist einfach dämlich. Also es ist dämlich, ungenutztes Potenzial links liegen zu lassen. Und es ist ja noch gar nicht mal, dass jetzt, also du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Auch alle anderen ist ja so, die Reichweite ist ja schon da. Das Unternehmen muss ja da gar nicht mehr viel investieren. Ja. Die Technik ist auch da. Sie müssten dir nur den Freiraum geben, dass du es nicht in deiner Freizeit machst. Und sag ich mal, das Okay, dass du es vielleicht auch proudly presented by, wenn du es überhaupt möchtest. Es ist so einfach, weil die Motivation kommt eigentlich immer. Das ist aber meine Erfahrung bei den meisten Markenbotschafter von denen, dass die das machen wollen. Und wieso lässt man sie gegen die Wand laufen in Zeiten? Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie es in Unternehmen allen geht, aber die Tendenz ist doch so, dass sich jedes Unternehmen über Sichtbarkeit und Umsatzzuwächse freuen würde heute.
Genau.
Also das ist ja kein Marketingbudget von 100.000 Euro notwendig.
Das ist es ja, ne? Und dann scheitert es an Kleinigkeiten. Ich meine, die Mitarbeiter, die supporten mich, um Gottes Willen. Da muss ich sagen, also die ganzen Kollegen, die kommentieren und teilen und liken und tun und machen. Aber so, dass man sagt, okay, die Unternehmensseite, die geht mal irgendwo in eine Reaktion rein. Oder überhaupt das Unternehmen geht mal in eine Reaktion rein. Das ist gar nicht. Und das
finde ich schade. Was ich glaube? Das ist ein Generationenproblem. Also das Spannende ist, ich war jetzt letzte Woche gerade bei einem, wobei das gar nicht Thema war, Video, aber einfach mal nur so, bei einem großmittelständischen Unternehmen, und da sind aktuell 3 Generationen, sag ich mal, in charge. Ne? Die erste Generation, die das Unternehmen im Prinzip groß gemacht hat, es fadet gerade langsam aus. Die zweite Generation ist jetzt in der vollen Verantwortung. Die dritte Generation, die steht schon bereit. Aber ich hatte das Gefühl, dass die dritte Generation, oder eigentlich ist die vierte sogar, aber die junge Generation schon was zu sagen hat und ein gewisses Gewicht hat, wenn es um neue Themen geht. Und das habe ich auch schon bei ein paar anderen, das sind leider wenige Unternehmen, erlebt, dass wenn nicht schon eine Geschäftsführung, ich sag mal, jünger als 50 da ist, zumindest, auch wenn es Inhaber geführt ist, auf die Jüngeren gehört wird. Weil da liegt das Problem, weil jemand in der Geschäftsführung, der über 50 ist und selber nicht aktiv ist bei LinkedIn, der kann sich ja gar nicht im Ansatz vorstellen, was möglich ist. Ich erlebe es bei unseren Freunden, die, also sind die allerengsten Freunde, die wir noch haben, wirklich, die wir seit Jahren kennen, die jetzt nicht durch LinkedIn irgendwie Businessfreunde sind. Ansonsten alles über den engsten Freundeskreis raus ist bei uns alles Freundschaften, die in den letzten 3-4 Jahren entstanden sind durch LinkedIn-Kontakte. Mhm. Aber wenn ich den allerengsten Freunde das erzähle, was wir den ganzen Tag machen, wie wir an Kunden kommen und warum wir da unterwegs sind, die gucken mich an wie ein Auto. Die, weißt, ihr seid da, was ist denn dieses LinkedIn, ist da sowas wie Facebook für Unternehmen? Ja, nein. Und wieso seid ihr dann, warum trefft ihr euch? Was ist denn das da so, Corporate Influencer treffen? Das ist doch irgendwie, und damit kann man Business machen? Hm. Ich sag mal jetzt 80% meiner Freunde, Business-Freunde, nicht die allerengsten, aber schon engere Freunde, habe ich über LinkedIn kennengelernt.
Ja.
Die hätte ich nie kennengelernt anders. Und das ist das Problem, glaube ich. Die können sich nicht vorstellen, was da für ein Potenzial hängt.
Das ist, ja, genau so ist es. Aber auch die Jungen, die sich wirklich nicht mit dem Thema befassen. Also unsere Geschäftsführung ist echt jung, bis auf den Hauptboss sozusagen, sind echt jung, wo ich sage, oh, da muss doch irgendwas gehen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also die sind ja jünger wie ich. Wo ich sage, Mann, man muss doch nicht nur in seinem Büro sitzen und auf die Zahlen gucken, sondern man muss doch auch mal durch die Büsche brechen und sagen, hier, das sind wir, das können wir. Wir haben nächstes Jahr die Light and Building. Ich würde jetzt schon irgendwo so ein Entstehung, Messestand, was auch immer, würde ich jetzt schon anteasern und sagen, hier, guck mal, wir sind nächstes Jahr dort. Kommt vorbei, seht uns live. Aber das ist... Dann sind dann wieder
hat
die Kompetenzen
da. Ne?
Sind dann wieder die Kompetenzen da? Darf ich das überhaupt machen? Dies und jenes und das ist dann halt anstrengend, dass man so nicht.
Ja, und das Traurige ist, dass man nicht vorwärts kommt, ne?
Ja.
Ja, das Traurige dabei ist, ich hatte vor 2-3 Wochen hatte ich einen Christian Schmidt von der Firma Keil, den Geschäftsführer, bei mir im Podcast. Wir kennen uns ja auch schon jetzt ein paar Jahre. Und Keil ist ein kleines Unternehmen für den Mittelstand, extrem sichtbar durch Christian und durch die Gerda, die Inhaberin, die beide wahnsinnig viel tun. Und er sagte regelmäßig, kommen Unternehmen auf... Ne, also mega. Und er sagte manchmal, oder regelmäßig kommen Unternehmen auf ihn zu und sprechen ihn an und haben das Gefühl, das hatte ich letzte Woche bei dem Unternehmertreffen, wo ich war auch, da habe ich auch mal oben gefragt, kennt er die? Ja, die bei LinkedIn wirklich aktiv sind, kannten die, sage ich, was glaubt ihr, wie viele Mitarbeiter die haben? Ja, 3.000, 4.000. Das ist ein kleiner Mittelständler, die haben unter 50. Mhm. Aber die haben es geschafft, sich als Marke und so durch die Persönlichkeit des Geschäftsführers so bekannt zu machen. Und was ich mal sagen will, also Christian kennt sich gut aus, der kommt aus dem Marketing, der hat schon viel gemacht. Und der hat einen schönen Satz gesagt, den ich so unterschreiben kann, den ich vorher auch schon öfters gehört habe, weil sie auch viel in den USA unterwegs sind. Er sagt, die Amerikaner sind wahnsinnig gut darin im Klappern. Die können super Show machen. Das heißt, große Show dahinter, tendenziell im Vergleich zu unseren Unternehmen eher heiße Luft. Ne? Nicht unbedingt alles schlecht und so, aber die versprechen gerne mal mehr als ist. Dann kommst du nach Deutschland, wird total auf Understatement gemacht. Ich bin gestern mit meiner Frau witzigerweise vom Termin zurück quer durch den ganzen Westerwald gefahren. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Westerwald sagt dir vielleicht nichts, aber das ist eine Gegend, total ländlich, nichts, aber ein Riesenklopper neben dem anderen.
Genau,
da sind Firmengebäude, Gelände, mitten im Nichts, die sind so groß wie 2 Dörfer. Wahnsinn. Aber keiner weiß das.
Ne? Ist mir letztlich in der Lausitz passiert.
Die Show zu machen.
Ja. Geht genauso durch die Lausitz, du fährst durch eine Industrie nach der nächsten. Wer es auch noch gut macht, ist die Dina Reit von SK Laser.
Ja klar, die ist ja
Vorzeige. Die ist mega, also die macht das echt richtig gut und dann auch alles mit Video, hauptsächlich Video. Also es ist auch, und und die Handwerker, die ziehen ja auch jetzt bei LinkedIn nach und das finde ich so interessant. Mhm. Also ich mag das und da gibt es auch einen Schweizer Sanitär, der Brauchli heißt er, glaube ich, total coolen Content, den der macht und mit richtig tollen Headlines mit, ich habe einen scheiß Job, so auf die Art, aber ich habe Spaß dran, mit der Hand im Klo. Also die lassen sich da echt was einfallen und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist, das finde ich gut. Also ist ein tolles Thema.
Ich sag's mal, wie gesagt, was Christian meinte, die Amis machen viel Show, dahinter ist heiße Luft. Bei uns ist No-Show, aber viel Substanz. Aber es ist natürlich viel einfacher, Substanz zu haben und Show zu machen, als keine Substanz zu haben oder wenig. Und wir müssen einfach gucken, dass die Unternehmen sichtbarer werden.
Absolut.
Dass sie einfach ja, stolz darauf sind, was sie machen, aber auch dazu in der Öffentlichkeit stehen. Das ist, glaube ich, echt das Problem. Meistens denken immer noch, Show ist was Peinliches.
Tu Gutes und rede drüber. Ist ja auch so. Und nicht nur, ich habe einen Baum gepflanzt, sondern, ey, guck mal, ich habe hier meine Industriegebäude mit Photovoltaik zugepflastert. Oder ich habe eine zentrale Heizanlage aus Biogas hingebaut. Irgendwie sowas. Es muss ja nicht immer nur um das Thema gehen, sondern auch um eine Haltung, um eine Einstellung, um Vielfalt, um alles Mögliche. Einfach zu zeigen, Mensch, es ist cool, hier zu arbeiten. Das ist ja auch Fachkräftegewinnung über LinkedIn. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn du dich gut auf LinkedIn darstellst, hat man ja auch Bock, dort zu arbeiten. Das ist ja, und wenn viele Markenbotschafter das sagen, hey, hier ist es cool, dann hat man auch vielleicht kein Problem mit Fachkräftemangel.
Definitiv. Und es ist, was mir gerade noch einfällt, wahrscheinlich auch ein großes Hindernis, dass bei Instagram zum Beispiel und bei TikTok halt wahnsinnig viel Fake ist. Also man ist ja mittlerweile schon raus, dass viele der tollen Super-Influencer bei Instagram hinten und vorne halt, sag ich mal, in welcher Form auch immer, ihre Beiträge ein bisschen schönen und sich selber viel, viel toller darstellen, als es ist. Mhm. Es gibt ja die berühmten Plätze auf der Welt, wo die tollen Instagram-Fotos entstehen, die gar nicht so schön sind. Ja. Das sind nur das eine oder die anderen, die sich dann über Filter jünger und hübscher machen, als sie sind und. Und ich glaube, das stößt immer mehr Leuten auf. Und wenn sie dann hören, Markenbotschafter oder Influencer, setzen sie es gleich. Aber das ist es nicht. Bei LinkedIn geht es ja eher darum, eben nicht zu faken, sondern sich authentisch zu zeigen, wie man ist. Und das muss einfach in die Köpfe rein.
Ja. Ja, und in die Köpfe der Unternehmen rein, ja.
Genau. Mhm. René, Mensch, normalerweise mache ich so ab 45 Minuten in Abmoderation. Wir sind jetzt bei 52 schon. Ich sehe, wir hätten eine Menge zu besprechen, aber das können wir an anderer Stelle ja nochmal nachholen. Wir sehen uns ja bestimmt nächstes Jahr auf der HeroCon. Gehe ich mal von aus.
Also davon gehe ich ganz stark aus, auf welcher Seite auch immer.
Ich bin auch gespannt, wo ich sein werde. Also auf jeden Fall bei uns im Studio, wo das Studio nachher sein wird, ist noch nicht ganz klar. Das kann ich jetzt auch noch nicht verraten, glaube ich. Es gibt ein paar Ideen. Also wir waren ja dieses Jahr, waren wir in einer der VIP-Logen im BVB-Stadion. Fürs nächste Jahr gab es die Überlegung, vielleicht mehr auch in die Öffentlichkeit zu rücken. Mal gucken, also wo wir nachher landen werden.
Nein, wird auf jeden Fall cool werden.
Ja. Definitiv. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch, dass wir uns getroffen haben. Und
danke gleichfalls.
Freue mich auf ein Niedersehen. Wie gesagt, spätestens bei der HeroCon. Und an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Und alle, die im Unternehmen tätig sind und jetzt mit dem Gedanken gespielt haben, so ein Corporate Influencer Programm oder nennen es Markenbotschafter, kommt vielleicht besser an. Hm. Das wäre doch spannend bei uns. Und vielleicht fange ich mal an. Starte einfach. Sei mutig. Sprich mit Kontaktpersonen, Vorgesetzten, erklär ihnen auch mal, dass es halt bei LinkedIn wirklich um was ganz anderes geht, als jetzt bei Instagram, nicht um Shishi und schön und heile Welt, sondern einfach um Authentizität, weil das ist das, was Leute letzten Endes, die dir dann folgen und deine Inhalte schauen, auch an dir schätzen werden und vielleicht, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dann sogar zu Aufträgen oder neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen wird.
Genau so.
In diesem Sinne.
Wir sehen uns.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.